der Briefträger. Habt ihr schon mal einen Briefträger kennengelernt, der die Briefe erst selber geschrieben hat, bevor er sie ausgetragen hat? Also ich überbringe hier lediglich nur das, was Gott mit uns heute Morgen teilen möchte. Und Gott hat uns gefragt nach unserer Grundhaltung. Was ist unsere Haltung als Kinder Gottes? Und darauf muss jeder für sich persönlich eine Antwort finden. Wir können einen Aktivismus machen bis zum Burnout. Und danach kann es uns passieren, dass Jesus uns sagen muss, ich kenne dich nicht. Also der Aktionismus ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist unsere Herzenshaltung. Weil auch aus unserer Herzenshaltung heraus das passieren wird, was wir nachher tun. Und darum ist das wichtig, immer wieder sich zu vergegenwärtigen, was uns das Wort Gottes anbietet. Und wir haben etwas gehört über Gehorsam. Und wir haben etwas gehört von Rudi letzten Sonntag. Er hat uns Römer 12 vorgelesen. Das waren so ganz entscheidende Dinge. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit unserem Herrn um? Was sind unsere eigenen Gedanken und inwieweit sind sie mit Gottes Wort in Übereinstimmung? Ich gebe zu, die Predigt war etwas lang und vielleicht war sie für den einen oder anderen etwas mühsam. Ich hatte es vorher angekündigt. Aber ihr könnt aufatmen, heute wird es nicht so lang, aber es wird nicht weniger ernsthaft. Ich möchte mit uns nachdenken über Gemeinde. Was ist lebendige Gemeinde im Neuen Testament? Wer denkt, dass christliche Gemeinde nur dazu da sei, einige Seelen in den Himmel zu kriegen, der irrt. Und dieser lebendige Organismus Gemeinde ist für mehr geschaffen, als sich nur darum zu kümmern, was nach dem Tod kommt. Auch wenn das eine wichtige Frage ist. Keine Gemeinde darf jedoch so sehr auf den Himmel oder geistliche Dinge fixiert sein, dass sie für die Welt nicht mehr zu gebrauchen ist. Und wer das Evangelium auf die Eintrittskarte in den Himmel verengt, beraubt es seiner lebensverändernden Kraft. Es geht auch nicht darum, das Leben einiger Menschen ein bisschen angenehmer zu machen. Es geht für Gemeinde vielmehr darum, dabei zu sein, Gottes gute Herrschaft in dieser Welt aufzurichten. Und ihr glaubt gar nicht, wie angenehm das ist, wenn unsere Grundhaltung stimmt. Wir sind da manchmal im Irrtum. Manch einer sagt, das ist alles altbacken. Wir brauchen was Neues. Das geht so weit, dass mir heute Theologen, ausgebildete Theologen sagen, das Wort Gottes ist für die Menschen von damals geschrieben. Für heute müssen wir das erstmal neu interpretieren. Naja, wenn wir uns umgucken im Leib Christi, im geistlichen Spektrum, wie weit manche mit ihrer Neuorientierung gekommen sind, dann sage ich, lassen wir lieber die Finger davon. Und halten uns an das, was unveränderlich ist. Wenn Gottes Wort irrtumslos ist und Jesus gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe ist, dann brauchen wir nicht eine Neuinterpretation, sondern dann müssen wir das gute Wort Gottes in unsere heutige Zeit so hineinsprechen, dass es Gottes Wort bleibt. Gottes gute Herrschaft in dieser Welt aufrichten. Wer von uns wollte sagen, dass er das aus eigener Kraft kann? Niemand. Dies ist keine Schreckensherrschaft. Das beinhaltet aber nicht weniger als eine Revolution. Eine Revolution der Liebe, des Dienstes und der Gerechtigkeit. Und in diesem Sinne sind wir die positiven Revolutionäre. Wir haben eine andere Demonstration als die, die heute zeitweilig so in dieser Welt, auch in unserem Land, verkündigt wird. Aber mit diesem Fokus auf ein liebendes, dienendes und gerechtes Handeln hat die Gemeinde das Potenzial, die Systeme dieser Welt auf den Kopf zu stellen. Wir sagen heute viele Christen, naja, was die Welt macht, das können wir sowieso nicht ändern und deshalb müssen wir uns irgendwie damit arrangieren. Wollen wir aufgeben? Das Wort Gottes im Keller verstecken? Ich nicht. Ich habe das erlebt, wie rostige Türen zwar ein bisschen gequietscht haben, aber doch noch aufgegangen sind. Weil wir nicht aufgegeben haben, weil wir es nicht aus eigener Kraft versucht haben, aber weil wir auf den Herrn vertraut haben. Und der tut das, was wir nicht können. Gemeinde ist auch nicht nur dazu da, dass wir ein wenig nett untereinander sind. Das gebietet uns zwar die Höflichkeit, aber das ist auch nicht alles. Es geht auch nicht immer um die Veränderung des Einzelnen. Es geht um nichts weniger letztendlich, als das Reich Gottes zu bauen, aber dafür ist die Veränderung des Einzelnen unabdingbar notwendig. Aber das kann ich nicht machen. Jeder Einzelne muss für sich entscheiden, ob er bereit ist, sich von Gott verändern zu lassen. Und ob er bereit ist, das Wort Gottes in Gehorsam anzunehmen und zu akzeptieren. Ich habe schon letzte Woche gesagt, ich predige für mich. Ich stelle mich nicht hier hin, an euch irgendwelche Forderungen zu stellen. Schon gar nicht welche, die ich selber nicht bereit bin zu erfüllen. Aber wenn wir Jesus immer ähnlicher werden, und das werden wir, und das ist ja uns auch gesagt in Gottes Wort, dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen, dann geschieht das dadurch, dass wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Und das ist der Weg, wie wir ein Segen für andere werden. Und wenn wir ein Segen für andere werden, dann werden hier neue Menschen zum Glauben kommen und dann wird auch die Gemeinde wachsen. Da gibt es doch unmittelbare Zusammenhänge, die nicht schwierig sind. Gottes Wort, sage ich immer, das kann jeder verstehen. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten, die wir manchmal damit haben, sind die, die wir uns selber machen. Gottes Wort ist relativ einfach. Das Schwierige daran ist die Überwindung, dass wir die Bereitschaft aufbringen, uns zu überwinden und dem zu folgen, was Gott uns sagt und manchmal auch den Weg zu verlassen, von dem wir bis jetzt dachten, dass er der richtige sei. Das Potenzial hat Gott in der Gemeinde angelegt. Und Gemeinde ist nicht einer, Gemeinde sind wir alle. Und deswegen habe ich letzten Sonntag so einen großen Wert darauf gelegt und die Frage gestellt, sind wir bereit, uns in Einheit gemeinsam unter Gottes Wort zu stellen und gehorsam zu sein? Das ist der Weg in die Zukunft. In die Zukunft unserer Gemeinde, in die Zukunft für unser eigenes Glaubensleben und in die Zukunft für die, die von Jesus bis heute noch gar nichts wissen. Eine Gemeinschaft von hingegebenen Christen hat also ein enormes Potenzial. Und das macht auch deutlich, wie wichtig Gemeinde ist. Mehr denn je müssen wir die Frage stellen, warum gibt es so viele unterschiedliche Kirchen und Gemeinden? Habt ihr im Neuen Testament was gelesen von katholischen, orthodoxen, lutherischen, kalvinistischen, baptistischen, adventistischen, pfingstlerischen und was weiß ich nicht noch? Ich nicht. Aber ich kenne ein Lexikon, ein zweibändiges Lexikon, weil es in ein Buch nicht mehr gepasst hat. Da werden uns die christlichen Organisationen vorgestellt, die sich in Deutschland auf die Bibel berufen. Das Lexikon ist schon etwas älter und man findet darin 8000 Gemeinschaften. Unterschiedliche. Da kann man ja mit Recht fragen, wohin soll ich denn gehen? Die Frage hatte Paulus schon. Ja, warum gibt es so viele unterschiedliche Gemeinden? Ich behaupte mal ganz kühn, weil so viele Menschen ihren eigenen Weg gehen, anstatt Gottes Wort in Anspruch zu nehmen. Um eine zufriedenstellende Antwort dafür zu finden zu können, ist doch das Erste und das Wichtigste zu wissen, was das Neue Testament unter Gemeinde versteht und wie die Gemeinde nach Gottes Willen aussehen soll. Und da fangen wir mal im Alten Testament an, in 5. Mose Kapitel 7, in den Versen 6 bis 8. Und da lesen wir, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Hallo? Du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit seiner starken Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklaven aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Bis hierhin, das haben wir gerade bildlich gesehen, du hast es uns gerade vorgemacht, wie das geht. Und ich habe mich geärgert, dass ich einen schwarzen Pullover anhabe. Das ist ja furchtbar nach diesem Bild. Also Gott hatte sich Nachkommen Abrahams, der sich dem einen Gott anvertraute, als sein Volk erwählt. Es sollte sein Volk sein, das sich von den anderen unterscheidet, abgesondert von allem Götzendienst, von allem, was in Gottes Augen unrein und unheilig ist. Und mit großer Geduld hat er sein Volk geführt, hat Richter und Propheten gesandt, die beständig zur Umkehr und zum Gehorsam mahnten. Durch den Ungehorsam des Volkes Israel gefiel es Gott, den Messias zu senden, den Gottesknecht, der das Licht bis zu den Enden der Erde, also zu den Heiden, tragen sollte. Und das lesen wir in Jesaja 49 in den Versen 5 bis 6. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde, und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, wenn du mein Knecht bist, um die Stimme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Gottes zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Welt. Das wurde ursprünglich zum auserwählten Volk gesagt. Und wie wir wissen, und da komme ich auch gleich noch hin, sind wir da heute eingefropft. Das Wort ist alt, aber es ist gültig. Und zwar für alle, die seinen Namen anrufen. Die ersten Christen sahen diese Prophetie erfüllt. Sie verstanden sich als das neue Volk Gottes, in welches Jesus Menschen aus Heiden und Juden kommend in die Gemeinschaft mit sich und dem Vater zusammengeführt hat. Und Jesus selbst sprach davon, als er sagte, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde ein Hirte sein. Also wo stehen wir heute? Wer sind wir? Gott möchte jeden Menschen in die ewige Gemeinschaft mit sich selbst rufen. In Jesus ist dieser Ruf an die Menschen ergangen, aus denen, die ihn als den verheißenen Retter angenommen haben und in seinen Fußstapfen folgen wollten, entstand und besteht die Gemeinde, die Gemeinschaft der von Gott aus der Welt heraus berufenen und erwählten Gläubigen. Urgemeinde. Ich kann euch heute aus Zeitgründen nicht erklären, mit welchen Problemen diese Urgemeinde konfrontiert war. Ich habe das gerade aufgeschrieben, weil ich ein aktuelles Buch schreibe, auch über die Entstehung des Christentums. Es ist unglaublich, was die zu kämpfen hatten. Also dagegen können wir uns heute wirklich angenehm zurücklehnen. Und zu Gliedern der Gemeinde gehören alle kann man nicht laut genug und deutlich genug sagen, alle, die von Gott in sein Reich und in seine Herrlichkeit berufen werden. Das heißt also, Junge und Alte, Große und Kleine, Gesunde und Kranke, alle. Und in gesunder Gemeinde Jesu kommt keiner zu kurz. Und wenn wir in der richtigen Grundhaltung sind, dann haben wir übrigens auch viel Freiheit. Es ist nicht so, dass Gott uns irgendwie einengt, dass wir nichts Neues machen dürfen. Das Einzige, was wir nicht dürfen, ist Gottes Wort verbiegen. Das müssen wir beherzigen. Ansonsten haben wir viel Freiheit, in der Gemeinde viele Dinge zu tun und dabei immer auch auf den anderen zu achten. Das ist natürlich auch wichtig. Und durch das Evangelium sind wir Teilhaber der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, heißt es in 2. Thessalonicher 2. Petrus beschreibt uns als ein auserwähltes Geschlecht, als ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Besitztums. Warum macht er das denn? Damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist der Grund, das ist unser Auftrag. Und diese Worte zeigen, wie sehr sich Petrus und Paulus an ihre Glaubensbrüder der hohen Berufung bewusst gewesen sind, die all jenen Menschen zuteil wird, die durch die Nachfolge Jesu Gottes Kinder werden und so sein Volk, die Gemeinde, bilden. Die Gemeinde wird also gebildet durch alle, die aus der Finsternis in das wunderbare Licht berufen worden sind. Und nicht nur geht es um die, die es besser wissen. Der Einzige, der es richtig weiß, ist unser Herr und Heiland, unser Vater im Himmel. Und der hat uns das Wort vorgelegt, mit dem wir aufgerufen sind, zurechtzukommen. Diese Worte zeigen doch, wie sehr sich Petrus und Paulus und ihre Glaubensbrüder der hohen Berufung bewusst waren, die all jenen Menschen zuteil wird, die durch die Nachfolge Jesu Gottes Kinder werden und so sein Volk, die Gemeinde, bilden. Sind wir uns dieser hohen Berufung eigentlich auch bewusst? Worum geht es denn im Alltag, in unserem christlichen Alltag? Ich sage ja immer, was wir hier machen, ist gar nicht Gottes Dienst, sondern das ist Gottes Genuss. Der Dienst fängt an, wenn wir nachher da zur Tür wieder rausgehen. Da fängt der Dienst an. Im Neuen Testament lesen wir von der Gemeinde als vom Leib Christi. Da in Jesus Christus Gott Mensch geworden ist und die Gemeinde sein Leib ist, spiegelt sie in ihren Eigenschaften das Wesen Gottes wider. Das heißt, wir als seine Gemeinde sollen das Wesen Gottes widerspiegeln. Wie machen wir das? Indem wir uns gegenseitig belauern, beschimpfen, uns übereinander ärgern und nicht zur Vergebung bereit sind. Dann sagt Jesus zu uns: Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. So einfach ist das. Nein. Du hast in der Einleitung einen wichtigen Satz gesagt, wie wir miteinander umgehen. Das ist ganz wichtig. Und wie wir miteinander umgehen, das hängt damit ab, welche Haltung wir haben. Und mit der richtigen Haltung können wir Gemeinde bauen. Und Gemeinde wird wachsen und gedeihen und blühen. Aber erinnern wir uns doch an die Grundlagen, an die Voraussetzungen. Weil Gott Liebe ist, ist auch die Gemeinde auf Liebe aufgebaut. Gott, die Quelle der Wahrheit, ist auch die Gemeinde, Säule und Grundfeste der Wahrheit und muss an der ein für alle Mal von den Aposteln überlieferten Lehre festhalten. Ich habe vorhin gefragt, warum haben wir so viele verschiedene Religionsgemeinschaften? Und da können wir die Frage stellen, wer hat noch an der Lehre der Apostel festgehalten? So schwierig ist das alles gar nicht. Man muss mal einen Augenblick darüber nachdenken. Die Schrift sagt auch, dass Gott Licht ist. Im Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Und so soll auch die Gemeinde das Licht der Welt sein und einer Stadt auf dem Berge gleichen, deren Licht den Menschen nicht verborgen bleibt, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt. in Matthäus 5, Vers 14 und 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jetzt kommt die Frage an uns: Wie viel Licht strahlt denn von uns, von unserer Gemeinde in diese Stadt heute aus? Brennt es lichterloh oder müssen wir mal anfangen und ein Feuer anzünden? Die Gemeinde ist das sichtbare Zeugnis der zur Liebe befreienden Gnade Gottes für die Menschen, die da draußen sind und noch nichts davon gehört haben. Und diese Liebe Gottes soll alle Menschen für die Ewigkeit tief miteinander verbinden. Alle die, die sich ihm in Demut und mit ihrem ganzen Leben ihm anvertrauen. Und dann sagt uns Gottes Wort, die Gemeinde ist heilig. Was ist denn das? Heilig. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, hat Jesus gesagt. In 1. Petrus 1, in den Versen 14 bis 16 schreibt Petrus, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin auch heilig, sagt Jesus. Heilig ist was anderes wie scheinheilig. Ich sage das mal deshalb, weil irgend so ein merkwürdiger Mensch im Internet über meine Person ein Schmähvideo gemacht hat auf YouTube. Und da gibt es ein Bild von mir mit dem Heiligenschein. Nee, also so weit lassen wir es nicht kommen. Diese Worte, die wir hier in Gottes Wort finden, die zeigen uns, was Christen mit Heiligung verbunden haben. Nämlich das alte Leben, das beherrscht war von Begierden, wird abgelegt und ein neues Leben im Gehorsam gegenüber Gottes Willen beginnt. Gehorsam. David hat das auch sehr betont letzte Woche. Die Heiligkeit der Gemeinde ergibt sich aus dem Wunsch jedes einzelnen Christen nach diesem Gehorsam. Das ist doch entscheidend. Wie sehr Gott über die Heiligkeit der Gemeinde wacht und wie verantwortungsvoll es ist, die Gemeinde zu bauen, kommt in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 zum Ausdruck. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und jetzt kommt das Entscheidende. Da heißt es, und der seid ihr. Dieser Tempel des Heiligen Geistes sind wir. Und nun kommt die Frage unseres Herrn, erweisen wir uns dem würdig? Und deshalb ist es auch die Verantwortung der Gemeinde, darüber zu wachen, dass jedes einzelne Glied zur Ehre Gottes leben möchte. Zuallererst geschieht das durch die brüderliche Liebe, die alltägliche gegenseitige Hilfe und Hingabe füreinander, die Gemeinschaft und die daraus entstehende tiefe Verbundenheit. So sieht Gemeinde Jesu aus. Und da kommt die Frage an uns, wo stehen wir? Und wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir das aus tiefstem Herzen im Gehorsam Jesu Gemeinde bauen, wie er uns das vorlegt? Wenn wir das nicht wollen, können wir zuschließen. Das ist wahr. Können wir zuschließen. In Hebräer 3, Vers 12 bis 13 heißt es, seht zu, Brüder und Schwestern, sage ich dazu, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Wer dennoch an Sünden festhalten will, zerstört die Grundlagen des Zusammenseins, denn es zeigt, dass sein Leben nicht mehr von der Liebe zu Gott und den Brüdern bestimmt ist. Jesus hat der Gemeinde die Verantwortung gegeben, in einem solchen Fall die Gemeinschaft nicht fortzusetzen, damit die betroffene Person sich nicht gänzlich in der Sünde und im Selbstbetrug verhärtet, sondern noch zur Besinnung kommt und umkehrt. Also in der letzten Konsequenz ist Verantwortung auch tatsächlich, Gemeindezucht zu üben und im schlimmsten Fall die Gemeinde auch zu reinigen. Das sei uns möglichst davor. Das darf nicht unser Anliegen sein. Wir haben einen ganz anderen Anspruch. Gemeinde, habe ich letzte Woche gesagt, ist so stark wie unser schwächstes Glied und wir sollen uns gegenseitig aufhelfen und nicht ausgrenzen. Aber es gibt eben Leute, die sind unbußfertig, wie es so schön heißt. Und mit denen haben wir eine Menge Geduld. Aber wie unser Bundespräsident mal in anderem Zusammenhang sagte, der ehemalige, es kann auch endlich sein. Denn wenn Sünde geduldet wird, breitet sie sich aus wie Sauerteig. Und da heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 6, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuert? Es ist keine Barmherzigkeit, sondern es ist Gleichgültigkeit, wenn man den Sünder, der nicht umkehren will, nicht aus der Gemeinde ausschließt, denn so schaut man zu, wie er sich immer mehr und mehr von Gott entfernt. Auch Hebräer 12, Vers 14 und 15 warnt vor dem schlechten Einfluss der Sünde in der Gemeinde. Und da heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ein einzelner Mensch kann eine ganze Gemeinde zerstören. Gott aber möchte ein reines Volk, welches sich von seiner Gnade geleitet, in guten Werken üben und so seinen Herrn und Retter verherrlichen will und seine Wiederkunft erwartend. Und da heißt es in Titus 2, Vers 11 bis 14, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Was sind das für Worte? Was sind das für Worte? Ich denke manchmal, wenn ich in der Vorbereitung sehe und ich schlage diese Worte auf, ich muss mich ja fast schämen. Das ist ja unglaublich. Die Einheit der Gläubigen in der Gemeinde in Johannes 17, Vers 20 bis 23. Aber nicht für dieses, übrigens das hohe priesterliche Gebet, das letzte Gebet von Jesus, bevor er zum Vater gegangen ist. Und das ist heftig, heftig, heftig. Und das Gebet hat er für uns gebetet. Und da heißt es hier auszugsweise, nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Was für ein Wort! Was heißt das? Das heißt, die Menschen, die draußen stehen, erkennen die Liebe Gottes daran, dass wir als Gemeinde Jesu eins sind. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Wer glaubt, dass wir das nicht hinkriegen?
Wir nicht.
Sehr gut. Das wäre jetzt sofort mein Einwand gewesen. Es geht nämlich nicht darum, dass wir es hinkriegen. Es geht ausschließlich darum, dass wir es wollen. Wollen wir das? Wollen wir das? Wenn wir Einheit wollen, dann müssen wir uns auch für Einheit disziplinieren. Disziplinieren. Und manchmal müssen wir über unseren Schatten springen. Denn diejenigen, die Gott erwählt hat, das sind manchmal originelle Leute. Ich sage das mal ganz positiv, originelle Leute. Und das führt uns dahin, dass es uns manchmal schwerfällt, Einheit mit originellen Zeitgenossen zu finden. Aber das ist nicht unser Maßstab. Es geht nicht darum, dass wir den einen oder anderen erstmal angucken und sagen, den lassen wir draußen, der taucht nichts. Sondern wir besinnen uns auf das, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe. Guckt nach links und nach rechts und werdet euch darüber im Klaren, ihr habt es mit geliebten Kindern Gottes zu tun. So. Eigentlich kann ich aufhören. Die Predigt wäre noch länger, aber ich mache sie nicht viel länger. Unter Christen wird die Einheit des Geistes vorausgesetzt und sie soll bewahrt werden. Sie war und ist eine Realität schon hier auf Erden, sonst könnte sie kein Zeichen für die Welt sein, haben wir gerade gehört. Und die Umkehr hat bei jedem Christen zu einer grundlegenden Gesinnungsänderung geführt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Umkehr nicht abgeschlossen. Dann dürft ihr mich gerne ansprechen, ich bin ja auch Seelsorger in erster Linie. Dann müssen wir daran arbeiten, miteinander. Er ist es, der die Einheit schafft. Wenn wir den Willen bringen, wird er das Vollbringen schenken. Es wird gelingen. Ich habe ein halbes Dutzend Gemeinden gegründet und mitgegründet, kreuz und quer durch Deutschland. Über die letzten Jahrzehnte. Und von den Gemeinden ist noch keine eingegangen. Warum sollte das also bei uns ausgerechnet anders sein? Nein, es geht darum, dass wir uns auf die Fundamente des Wortes Gottes verständigen und dass wir sie wollen. Wenn wir sie wollen, wird Gott das Vollbringen schenken. Letzter Punkt, Liebe. Auch das kam in 1. Korinther 12 letzten Sonntag vor. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wissen wir das noch? Damit, wie ich euch geliebt habe, euch ihr einander liebt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. In Johannes 13. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns alle untereinander heiraten sollen. Diese Liebe war nicht gemeint. Aber es ist unsere Haltung dem anderen gegenüber. Und nehmen wir zur Kenntnis, wenn unsere Haltung dem anderen gegenüber verkehrt ist, schaden wir vielleicht ihm, aber uns selber noch viel mehr. Die Lebenshingabe Jesu wird sicher in seiner Bereitschaft zum Tod am Kreuz am deutlichsten. Aber sie schließt sein ganzes Lebenswerk ein. Während seines Dienstes war er immer für seine Jünger und die Menschen, die ihn hören wollten, da. Die Jünger haben erlebt, wie selbstlos Jesus liebte, wie er seiner Hingabe keine Grenzen setzte, sondern in allem auf das Heil der Menschen ausgerichtet war. Diesem Beispiel in der Hingabe folgend fingen die Christen nach Pfingsten an, ihr Leben miteinander zu teilen und so ganz praktisch und alltäglich in der Geschwisterliebe zu leben. Was wir in den heutigen sogenannten Kirchen und vielen Gemeinden erleben, ist leider von dieser Lebenshingabe weit entfernt. Aber was gehen uns zunächst mal die anderen an? Es geht erstmal um uns hier. Wir sind hier Gemeinde Jesu, wir bauen hier Gemeinde Jesu, wir wollen lebendiges Zeugnis sein für Jesus. Was sollte uns daran hindern, außer unser Eigenwille? Und wie sagte der Pastor aus der FEG-Gemeinde in Lensahn, des Menschen liebstes Haustier ist der innere Schweinehund. Ein hartes Wort, aber eine klare Aussage. Er wollte damit zum Ausdruck bringen und die Frage an uns richten, sind wir noch Überwinder? Überwinder. Wir müssen uns manchmal überwinden. Selbst in unserer eigenen Gemeinde müssen wir uns vielleicht manchmal überwinden. Und wer hat denn gesagt, dass das einfach ist? Gottes Wort sagt uns nur, es ist notwendig. Die Jünger haben das erlebt. Und Johannes sagt klar, wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Jetzt kommt die nächste Frage, wo willst du sein? Im Leben oder im Tod? Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Ich fasse zusammen. Aus dem Neuen Testament sehen wir, wie die ersten Christen Gemeinde verstanden haben und wie sie sie gelebt haben. Die Gemeinde war keine von Menschen gegründete und von einer Hierarchie zusammengehaltenen Organisation, wo man zu Veranstaltungen einlädt. Klare Kennzeichen der Gemeinde sind die Liebe der Christen untereinander, das Streben nach tiefer Einheit, das gemeinsame Ringen um ein heiliges Leben und das Festhalten an der Lehre der Apostel. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um uns die Augen dafür zu öffnen, wie wir mit unserem Leben vor Gott stehen und wie sehr Gott möchte, dass wir uns ihm zuwenden, damit er uns unsere Schuld vergeben und uns ewiges Leben schenken kann. Das ist doch schließlich unser Ziel. Die Liebe, Einheit und Heiligkeit in der Gemeinde sind, hört genau hin, die Liebe, Einheit und Heiligkeit in der Gemeinde sind ein Vorgeschmack des Himmels. Oh weia, jetzt wird es aber ganz schlimm, wenn wir auf uns selber gucken. Ne? Aber wenn das so ist, ist die nächste Frage, wie lange soll das noch so bleiben? Die Gemeinde ist in Ehrfurcht dessen, dass jeder einzelne Christ sein Leben in den Dienst Gottes stellt und Gottes Geist in seinem Leben wirken lässt. Amen. Herr Jesus, du hast wunderbare Gedanken mit uns als Menschen. Wir können so viel Wunderbares in deinem Wort lesen und lernen. Und deine Bitte ist, lasst euch darauf ein. Lasst euch auf mein Wort ein. Und vor diese Frage ist jeder von uns für sich ganz persönlich gestellt. Bin ich bereit, mich auf Gottes Wort einzulassen? Wir wissen aus deinem Wort, dass du Liebe bist und dass dein Wort uns nicht in die Versklavung führt, sondern in die Freiheit. Und diese Freiheit der Christen, wir wollen sie genießen auf der Grundlage deines Wortes Gottes. Und wir dürfen erleben, dass du uns segnest. Und dafür wollen wir wirklich von Herzen danken. Amen. Amen. Amen.